Ich begrüße euch zum 134. Vortrag zur Apokalypse und dazu gibt's zum Einstieg den 32. Wochenspruch. Ich fühle fruchtend eigene Kraft, sich stärkend mich der Welt verleihen. Mein Eigenwesen fühl ich kraftend zur Klarheit sich zu wenden im Lebensschicksalsweben. Also es nimmt die vergangenen Sprüche, also der vergangenen Wochen auf. Es war zuerst also wichtig drinnen, dass in der Seele jetzt des Denkens Früchte reifen. Also das, was wir im Sommer halbbewusst oder unterbewusst aufgenommen haben, dass das jetzt wirklich zum klaren Gedankenlicht langsam werden kann, dass es die Sicherheit des Selbstbewusstseins gibt, das war also vor 14 Tagen drinnen, und freudevoll empfindet man das Geisterwachen im Herbst einmal. Und bis es dann hingeht, dass in der Tiefwinternacht dann der Seelensommer erweckt wird. Also das heißt, dieser Reichtum, in dem wir uns im Sommer draußen verloren haben, wo wir das Geistige mit der Sinneswelt auch mit aufgenommen haben, wo wir draußen waren, aber ein bisschen dumpfbewusst nur, das alles ist jetzt hineingenommen irgendwo und konzentriert hier innen leuchtet es jetzt als Seelensommer sozusagen in der Seele auf. Also es könnte sehr licht werden. Mehr oder weniger muss man halt schauen, ob es eine Energiesparlampe ist oder wie auch immer. Und es war aber dann schon im folgenden Wochenspruch, also beim 31. Wochenspruch vorige Woche drinnen, dass dieses Licht aus den Geistestiefen jetzt nicht nur da drinnen bleibt, sondern dass es sogar sonnenhaft nach außen strebt. Also jetzt geht die Bewegung umgekehrt, wir nehmen nicht mehr auf oder nicht mehr nur auf, ganz geht es ja nie verloren, aber es überwiegt jetzt das, was wir hinausströmen in die Welt und es wird zur Lebenswillenskraft. Also das heißt, es spornt jetzt unseren Willen an, das war ja auch schon der Impuls irgendwo in der Michaeli-Zeit, dass Michael hat ja was mit dem Willen ganz stark zu tun. Und das ist ja von ganz zentraler Bedeutung, wenn man sich mit dem Geistigen beschäftigt, überhaupt, egal auf anthroposophischem oder sonstigem Wege, wenn man zeitgemäß das Geistige entwickeln will, dann geht es darum, es zur Tatkraft auch zu entwickeln. Also das heißt, es wirklich im Leben Tat werden lassen. Nur es zu wissen oben und sich daran zu erfreuen, ist einfach letztlich zu wenig. Also dabei geht es jetzt nicht immer um Taten, die jetzt gleich die ganze Welt aus den Angeln heben. Also in Wahrheit, die großen Fortschritte passieren dadurch, dass viele, viele Menschen kleine Impulse geben. Sicher gibt es dann vielleicht einzelne Lichter, die jetzt stärker mit der Kraft nach außen gehen und dann einen Impuls geben, der viele mitnehmen kann. Aber sie können es eigentlich nur mitnehmen, wenn sie durch ihre eigene Arbeit vorbereitet sind. Also wo dann das, was einer vielleicht ausspricht, aber das ausspricht, was in vielen als Impuls schon latent da ist irgendwo und was entstanden ist durch ihre eigene Arbeit. Weil wenn das nicht vorhanden ist, dann kann ich den Leuten erzählen, was ich will, ich kann ihnen Ideen geben, ich kann ihnen Anregung geben, was man alles tun könnte, aber es wird dann, wenn überhaupt, nur noch dem alten Weg getan. Also wenn von innen kein Antrieb kommt, nützt es also gar nichts. Und daher ist einer der wichtigen Impulse in unserer Zeit, dass in vielen Menschen dieser Funke erwacht durch ihr eigenes Tun. Denn Es ist eben so, dass das, was wir eben auch im Sommer von mir aus jetzt aufnehmen, aber im Grunde im kleinen Rhythmus jeden Tag auch aufnehmen aus der geistigen Welt, in der Nacht zum Beispiel, wenn wir schlafen, nehmen wir was auf. Die Frage ist, wie viel können wir davon in unser Wachbewusstsein hineinbringen? Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir im Sommer, weil wir schlafen nicht ganz natürlich den ganzen Sommer durch, gar nicht. Die meisten denken, ja, da bin ich ja ganz munter und wach draußen. Aber eigentlich ist unser Bewusstsein für das Geistige in uns schwächer, normalerweise im Sommer. Wir sind mehr draußen, wir erleben aber dumpf eben und nicht ganz selbstbewusst das Geistige in der Welt draußen mit. Und jetzt in der Winterzeit geht es eben hinein und wir können es wirklich stärker mit dem Selbstbewusstsein ergreifen. Also wir werden das heute im Vortrag auch noch fortsetzen. Das hat ja ganz große Bedeutung auch dafür, wie das Geistige wahrgenommen wird, wie es auch schon eben ein Evangelist oder Apokalyptiker Johannes, ich präge jetzt den Ausdruck Apokalyptiker Johannes, weil das ist eigentlich die höchste Reifestufe, die er erreicht hat. Also die erste Stufe ist die des Johannesevangeliums und noch eine Stufe darüber hinaus, wo er auch wirklich schon teilweise ganz in die Intuition hineingeht, ist die Apokalypse. Und das ist, ja, unter anderem das Buch unserer Zeit. Unter anderem meine ich, es ist ganz zentral das Buch unserer Zeit, aber es ist auch in anderen Zeiten natürlich ganz sehr zentral sein. Es ist vor allem zentral in Zeiten, ja, wo in der Welt ein Umbruch sich ankündigt. Und es ist ein Umbruch im Gange. Es ist ein Umbruch im Gange, wird man sehen, wie schnell das alles geht, aber es ist ein Umbruch, der schon sehr deutlich hinweist, dass es jetzt ernst werden sollte mit der Bewusstseinsseele. Nicht, weil wir leben ja eigentlich noch im ersten Drittel des Bewusstseinsseelenzeitalters. Das erste Drittel so einer Zeit ist immer, so einer Kulturepoche, ist immer eigentlich Aufbereitung der Vergangenheit und Vorbereitung, aber auch, dass dieses Vergangene dem Neuen dienen kann. Aber es ist noch nicht so wirklich da. Also es ist erst auf dem Weg. Aber so eigentlich würde das ja erst in einer bisschen, also im nächsten Jahrhundert, wenn ich so das recht im Kopf habe, das erste Drittel ablaufen. Aber es kündigt sich jetzt schon ganz deutlich an und es kündigt sich eben sehr stark an, auch durch die starken Widersacherimpulse, die in der Welt da sind. Aber Widersacherimpulse nicht gleich wieder sagen, oh, schrecklich und fürchterlich, was ist der große Angriff? Wir haben ja auch schon sehr oft besprochen, dass sie eben eine notwendige und wichtige Aufgabe haben. Also der Steiner spricht ganz deutlich aus, also dass jetzt die Zeit ist, wo im Sinne der weisen Weltenlenkung, wie immer man sich das vorstellen will, es notwendig ist, dass jetzt das ahrimanische Prinzip der Kultur einverleibt wird. Notwendig ist das. So wie in der Vergangenheit eben das luziferische kulturgestaltend bis zum geht nicht mehr war. Wir hätten die Kunst nicht bekommen, wenn nicht das Luziferische drinnen wäre, zum Beispiel, wenn dieser Einschlag nicht da gewesen wäre. Weil das eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir die höheren Impulse, die wir empfangen, hier aber auch wirklich auf die Erde bringen können. Und dass wir sie, ja, vielleicht zunächst einmal mehr aus dem Ego heraus, aber doch individuell umsetzen können. Und das bereitet also wirklich vor unsere Zeit, wo es eben jetzt wirklich ganz aus dem freien Ich kommen soll. Damals war es noch nicht so aus dem freien Ich. Es war auch noch viel mehr kollektiv in der Vergangenheit. Aber seit dem Mysterium von Golgatha geht es darum, wirklich sich ganz auf das eigene individuelle Ich zu stellen, aber in der Auseinandersetzung eben auch mit den Kräften, die da unten sind. Und da ist einmal die erste Schicht, der wir begegnen, sind die ahrimanischen Wesenheiten. Ahrimanische Wesenheiten verschiedenster Hierarchiestufen. Und damit auch, naja, mit zunehmendem, je höher diese Hierarchien sind, mit zunehmendem Schweregrad, wie wir mit ihnen umgehen können. weil wir sollen eigentlich lernen, auch diese Kräfte zu gebrauchen. Nicht alleinen. Nicht wahr? Also wenn jetzt wer sagt, naja, wir sollten jetzt die Zukunft bauen nur aus den ahrimanischen Kräften, das wäre falsch. Aber wir brauchen sie, um das auf die Erde zu bringen. Wir brauchen es, trotzdem ja auch der Christus mit der Erde verbunden ist. Aber wir brauchen auch die ahrimanischen Kräfte dazu, der eben auch sehr eng mit der Erde, mit den Tiefen der Erde verbunden ist. Und das heißt, wir stehen jetzt in einer Zeit drinnen, wo in ganz großem Stil das sich zu verwirklichen beginnen sollte, dass wir die lichtvollen Kräfte nach oben, zu denen aber eben auch die luziferischen zählen, als unterste Schicht, aber eben schon auch als Widersacherkraft, aber natürlich darüber hinaus die ganzen regulären Hierarchien, die darüber stehen, also die Engelwesenheiten, die Erzengel, die Urengel und so weiter bis hinauf, dass wir diese lichte Seite ins Gleichgewicht bringen sollen mit der dunklen Seite unten, für die jetzt zunächst einmal in erster Linie die ahrimanischen Wesenheiten die Repräsentanten sind, aber im weitesten Sinne zählen dadurch eben, dazu eben auch die asurischen Kräfte, und es lauert im Untergrund und deutlich vernehmbar auch das, was von den sauratischen Wesenheiten kommt. Und Rudolf Steiner hat ja auch sehr interessante Vorträge, sehr selten, also sehr selten hat er darüber gesprochen, über die Schichten des Erdinneren und welche Kräfte damit verbunden sind. Die sind nämlich sehr eng verbunden mit dem, was in uns selbst, in jedem Menschen selbst, an, naja, wie soll ich sagen, unterirdischen oder untersinnlichen, untermenschlichen Kräften da ist. Weil das Interessante ist, also trotzdem sich der Christus mit der Erde verbunden hat und der Geist der Erde eigentlich geworden ist, also der Planetengeist der Erde geworden ist, aber in gewisser Weise muss er sich teilen, dieses Reiche, mit den ahrimanischen Kräften und allem, was darunter ist. Denn die sind auch sehr stark da. Vor dieser Herausforderung stehen wir mit dem Christus gemeinsam, jetzt diese dunklen Kräfte der ahrimanischen Wesenheiten, der asurischen Wesenheiten, im Hebräischen heißen sie Laila, Nacht, also die Geister der Dunkelheit, der Finsternis, schon dort sieht man, sie sind ganz wesentlich, schon ganz am Anfang mitbeteiligt am ganzen Schöpfungsprozess. Weil jeder Schöpfungstag endet und es war Morgen und es war Abend ein Tag. Und es sind immer beide genannt, Yom und Laila. Yom heißt der Tag und Laila heißt die Nacht. Und die Nachtkräfte, das sind die Kräfte der Finsternis, die aber auch also ganz wesentlich sind, um das Leben auf der Erde mitzugestalten. Es sind nicht einfach nur zerstörerische Kräfte. Also gerade in der Genesis und auch in den Vorträgen, die Rudolf Steiner darüber gehalten hat, kommt es sehr deutlich heraus, dass sie sehr wesentlich sind dafür, dass auch der Mensch sich in der Nacht regenerieren kann. Aber diese Kräfte, wenn sie entfesselt werden und nach außen getragen werden, wenn sie nicht tief drinnen im Menschen bleiben, sozusagen in seiner intimsten Tiefe drinnen, wenn sie nach außen getragen werden, sind sie die allergefährlichsten Zerstörungskräfte, die es nur geben kann für unsere Welt. Und das teilen sich aber, ihr seht die Zweischneidigkeit. Man kann jetzt sagen, ja, was ist die größte Zerstörungskraft für alles Materielle in letzter Konsequenz? Das Geistige. Der Weg der geistigen Entwicklung führt zwar einerseits her, dass das Geistige sich zunächst immer mehr bis hinein in materielle Gestaltungen ausprägt, und dann geht es halt durch einen Tiefpunkt durch, wo die Welt am materiellsten geworden ist und das meiste Geistige sich dadurch ausdrückt, dass es in der Materie wirkt. Und dann kommt langsam wieder die Bewegung der Vergeistigung. Und die Vergeistigung heißt aber Auflösung des Materiellen letztlich. Zum Schluss, am Ende unserer ganzen Erdentwicklung, wird sich die Erde langsam auflösen. In der Apokalypse wird das ja geschildert. Wir haben ja einige Stufen davon schon kennengelernt. Also, wo zuerst die physische Welt aufhört und dann die Erde in ein ätherisches Dasein übergeht. Und dann weiter in ein rein astralisches Sein. Also, betrifft eben auch den Menschen. Der Mensch legt bei seiner letzten Inkarnation zum letzten Mal einen physischen Leib ab. Und das, dieses endgültige, für immer, für ewige Zeiten so einen physischen Leib abzulegen, das nennt der Apokalyptiker, also der Johannes, den ersten Tod. Also das heißt, der erste Tod ist eigentlich, ja, wenn man so will, die Vollendung dieses sukzessiven Prozesses, immer wieder durch Inkarnationen durchzugehen, zu sterben, wieder neu geboren zu werden, zu sterben, neu geboren zu werden und so weiter, bis es einmal mit den irdischen Inkarnationen in einem physischen Leib zu Ende ist. Und dann, wenn wir das Ganze durchgemacht haben, dann sind wir das erste Mal wirklich endgültig gestorben, in dem Sinne, dass der physische Leib weg ist. In der Form jedenfalls, wie wir ihn kennen. Und der nächste Schritt, die nächste Hürde ist aber dann die, ja, was passiert, wenn die nächste Stufe kommt, dass wir auch den Ätherleib ablegen müssen? Haben wir dann genug Lebenskraft in uns gesammelt, dass wir im Ätherischen weiterleben können oder nicht? Denn letztlich auf den ersten Tod folgt die Herausforderung, ja, kannst du im Ätherleib weiterleben? Das wird das nächste sein. Und das tritt ja in Wahrheit schon ein, mit dem Ende des Zeitalters der Kulturepochen, wo wir schon öfters darüber gesprochen haben, dass dafür zumindest für viele Menschen schon die Zeit der physischen Verkörperungen auf Erden vorbei sein wird. Also für die wird sich's entscheiden, können sie jetzt im Ätherleib leben und trotzdem dabei ihr Ich-Bewusstsein aufrechterhalten. Das heißt, kann der Ätherleib voll und ganz die Funktion übernehmen, die jetzt der physische Leib hat, nämlich Spiegel für unser Bewusstsein zu sein. Das heißt, wo sich unsere eigene geistige Tätigkeit spiegelt darin. Jetzt müssen wir übergehen, auf den müssen wir verzichten irgendwo, und wir müssen lernen, uns im Ätherischen zu spiegeln. Das ist eben das Problem unserer geistigen Tätigkeit. Wir denken, ja, wo muss ich mit dem spiegeln, wenn ich nachdenke zum Beispiel, oder auch wenn ich Gefühle habe oder irgend sowas, dass ich bewusst mir werde, dass dessen, ja, so wie wir heute leben, brauchen wir dazu das physische Werkzeug. Daher ohne Hirnkastl zum Beispiel funktioniert es nicht heute. Als physischer Mensch auf der Erde hätten wir kein Bewusstsein, wenn wir nicht das physische Werkzeug hätten. Und in gewissem Sinne daher ganz richtig, was die äußere Forschung sagt, ja, wenn der physische Leib abfällt, lächerlich zu glauben, dass es dann ein Bewusstsein gäbe. Ja, das Bewusstsein, das wir vom Erdendasein, vom Leben in der sinnlichen Welt her haben, stimmt es auch. Das ist weg. Das ist einfach weg. Und wir haben keinen Zugang mehr. Es ist eine ganz, ganz kurze Zeit, eben in den maximal, eben in den 3 Tagen, 3,5 Tagen nach dem Tod, wo bis zu einem gewissen Grad der Ätherleib noch diese Funktion übernehmen kann, die der physische Leib hatte, weil er noch ganz also in seinen Formen, in seinen Bildebewegungen, wie soll ich sagen, noch diese Prägung drinnen hat vom physischen Leib. Aber in dem Moment, wo der Ätherleib dann nach dem Tod sich beginnt auszudehnen, zerflattert es und geht auch weg. Also das sind auch die Dinge, die bei den Nahtoderfahrungen und dergleichen eine Rolle spielen. Also da kann man noch sozusagen sinnliche Erlebnisse in gewisser Weise haben. Aber das ist ganz, ganz kurze Zeit wert, das nur. Und ja, aber was ist dann? Was ist dann? Die Frage ist, können wir uns, das heißt unser eigenes Ich, unsere geistige Tätigkeit, spiegeln im Ätherleib? Ja oder nein? Wenn nicht, dann wird unser Bewusstsein ja zumindest sehr dumpf sein. Ganz wird es niemand wahrscheinlich verlieren oder die wenigsten verlieren, aber es gibt wohl auch dann immer wieder im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, aber jetzt dann, wenn es der erste Tod sich vollendet hat, gibt es halt eben kein neues Leben mehr, sondern dann ist es wirklich der Tod, der Zustand des Todes. Dann bis dahin müssen wir gelernt haben, da das Bewusstsein aufrecht zu erhalten. Und wir müssen daran gewöhnt sein, erstens einmal daran, dass das Bewusstsein ein viel lebendigeres, beweglicheres ist. Wir können nicht einfach so starr irgendetwas festhalten im Bewusstsein, sondern wir müssen damit rechnen, dass es sich ununterbrochen verwandelt. Und trotzdem dürfen wir nicht einfach ertrinken in diesem sich wandelnden, ich sage einmal sehr unter Anführungszeichen, Bild. Wir werden später noch genauer darüber sprechen, was dieses Bild, dieses imaginative Bild, wenn man so will, eigentlich bedeutet. Das Interessante ist ja, wenn wir jetzt auch während des Erdenlebens wirklich denken, nicht nur Gedanken haben, Gedanken, die wir also übernommen haben, vielleicht durch unsere Schulbildung, die uns eingeprägt wurden und die wir dann gelernt haben zu kombinieren irgendwo, das ist alles noch nicht wirkliches Denken. Wirkliches Denken fängt dort an, wo die Tätigkeit der Bildekräfte dahinter ist. Dort wird es wirkliches schöpferisches Denken, das aus dem Geistigen befruchtet ist. Da ist das Geistige wirklich tätig. Aber dann müssen wir halt in dieser bewegten Bilderflut, sehr unter Anführungszeichen, wach bleiben können. Die große Gefahr ist, dass uns das zu verschwimmen beginnt, dass wir nicht wirklich wach dabei bleiben können. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir heute im Traum erleben. Weil im Grunde, was ist der Traum? Es sind die traumbildenden Kräfte, die diese Bilder uns jetzt vor Augen gaukeln, vor das innere Auge gaukeln, sind genau dieselben Bildekräfte, die im Denken, im bewussten, wirklichen schöpferischen Denken zur vollen Klarheit erzogen sind. Aber es ist dieselbe Kraft, ganz genau dieselbe Kraft. Und das Verstandesdenken ist der Leichnam dessen. Da alles, was wir an auch Verstandesbegriffen gebildet haben, kommt aus diesem lebendigen Bildeprozess heraus, wird aber abgetötet. Das macht die Verstandesbegriffe. Kristallisiert. Ich-Tätigkeit. Kristallisieren. Die Frage ist nur, lässt sich dieser Kristall wieder beleben sozusagen oder nicht? Lässt er sich wieder auflösen und rekristallisieren sozusagen? Und wenn er rekristallisiert wird, ist er schon wieder ein etwas anderer geworden. Eigentlich sollten wir das mit allen unseren Begriffen ununterbrochen tun. Wenn wir sagen, wir schließen ihn ein in eine starre Definition und die möge jetzt die nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende überstehen, dann merkt man erstens zum Glück, Gott sei Dank funktioniert das eh nicht, weil was noch vor 2000 Jahren feste Begrifflichkeit war, noch ist heute zumindest schon verändert worden, hat andere Nuancen dazu bekommen. Obwohl, also gerade die griechischen Philosophen oder zeitgleich auch in Indien und so weiter, also war ja nicht nur in Wahrheit in Griechenland, ich meine, gerade in derselben Zeit wie in Griechenland die Philosophie aufgetreten ist auch in Indien die Philosophie aufgetreten. Dann natürlich befruchtet worden auch durch die griechische Philosophie, aber auch auf eigenständige Weise ist da sehr viel hineingekommen und es hat einen anderen, naja, durchaus lebendigeren Charakter. Kein Wunder, weil einfach die Völker aus dem Osten, die Menschen aus dem Osten, aus dem Bereich der aufgehenden Sonne von Haus aus stärker in diesen lebendigen Kräften drinnen waren und auch etwas bewusster drinnen waren, aber nicht selbstbewusst. Aber sie haben diese Bilder deutlicher gesehen, während ja, Aufgabe der europäischen Völker war eigentlich, das zum Absterben zu bringen. Sonst hätten wir also diesen ganz logischen Verstand nicht zustande gebracht. Die Inder haben ja auch eine Logik, aber lebendigere. Sie haben auch ausgezeichnete mathematische Fähigkeiten. Es ist eigentlich bekannt, dass also selbst heute noch gerade Inder zum Beispiel im Kopfrechnen oder was wahnsinnig begabt sind. Nicht alle, einzelne. Aber die können riesige Zahlen ohne Papier, ohne irgendwas mit einem Schnipp einfach ausrechnen. Multiplikationen, weiß ich nicht, 2 10-stellige Zahlen multiplizieren miteinander. Da sitzen wir wahrscheinlich einen Tag lang. Und dann wissen wir nicht, haben wir uns verrechnet oder nicht. Und der hat das in nicht einmal einer Minute oder was. Er schaut es eigentlich. Er liest es in seinem Etherlab. Weil dort leben die Zahlen eigentlich drinnen. Dort sind sie lebendige Kräfte. Und er braucht nur schauen, jetzt kommen 2 Zahlenwesen zusammen und die tun was miteinander und dann entsteht ein anderes Zahlenwesen und die brauchst eigentlich nur mehr ablesen. Im Grunde. Das ist zum Beispiel eine Form der Imagination schon. Mit ein bisschen Inspiration verbunden. Also gerade Mathematik ist ja was im Grunde aus der Sphäre kommt. Verbunden aber, so wie wir es jetzt im Westen betreiben, in diese Abstraktheit hineingebracht mit dem abtötenden Prinzip daher eben auch, es sind die Bildekräfte, die hinter unserem Knochensystem dahinter stecken. Ja, ja. Und wir gehen es mehr von der Seite des Knochensystems an, der Inder geht es mehr an von den Bildekräften, die dieses Knochensystem überhaupt gebildet haben. Und das Interessante ist ja, dass Knochen zwar einerseits sowas Starres sind, aber auch Elastisches sind, aber dass Knochen eigentlich gar nicht so tot sind, wie wir glauben. Weil sonst würden Knochenbrüche nicht heilen. Wenn das wirklich ein rein toter Gegenstand wäre, der Knochen in uns, da hätten wir ein ziemliches Problem. Wenn der Knochen wirklich zu hart wird, wenn er zu sehr von Kristallen durchsetzt ist, dann kann er sehr, sehr leicht brüchig werden. Ich meine, es gibt das Phänomen, dass das Menschen, das ist dann sehr schlimm, Glasknochen nennt man das, hat die also ganz, ganz zerbrechlich sind. Und der muss fürchterlich aufpassen, weil die Knochenbrüche dann auch nicht heilen und dergleichen. Und dann auch die Gefahr besteht natürlich, dass das den ganzen Körper nicht trägt. Also Knochen sind was sehr, sehr Interessantes, weil dort also eine unheimliche Verschlingung da ist der Lebenskräfte mit den kristallisierenden Kräften, die einerseits ja, alles, was ins Festmineralische geht, ins Tote hinein eigentlich geht, aber andererseits auch Ausdruck der Ich-Kraft ist. Über das haben wir schon öfter gesprochen, dass die kristallbildenden Kräfte etwas mit dem Kristallhimmel zu tun haben. Also das heißt mit der Sphäre, wo es über Raum und Zeit völlig hinausgeht, also in die Sphäre der höchsten Geistigkeit, in die Sphäre der Trinität im Grunde. Der Dante schildert es so schön, dahinter ist das Empyreum, also das göttlich, die göttliche Feuerwelt, wenn man so will. Also die reinste, höchste geistige Welt, die keinen Ausdruck mehr, keinen unmittelbaren Ausdruck mehr in der Sinneswelt findet. Also der Kristallhimmel ist das, was in der Bibel zum Beispiel als das Firmamentum genannt wird, also in der lateinischen Übersetzung. Das Feste. Also sozusagen als, und darin drückt sich aus von dort her, von der größten Ferne eigentlich, dort wo wirklich das ja praktisch nicht mehr zu fassende höchste göttliche anfängt, die Welt zu bilden und dadurch in Erscheinung zu treten. Von dort her, von der weitesten Peripherie kommen die Kräfte, die hier das Kristalline zugleich das Tote schaffen. Es ist in gewisser Weise das Höchste. Und zugleich kann es auch das Niederste sein, wenn es sich abkoppelt von der Quelle, aus der es kommt. Weil hier ist die größte Gefahr, das sind die größten Schöpferkräfte dazu notwendig, um das zu bilden. Aber wenn es ganz durchgestaltet ist, ich hab das am Kristall schon mehrmals erwähnt, wenn der ganz perfekt wäre jetzt, dann würde er zerstäuben. Bei der minimalsten Berührung wird er zerstäuben und das ist das, was dann wirklich tot ist. Dann zerfällt es zu Staub und da ist keine Entwicklungsmöglichkeit mehr da. Dann wird es also ein völlig undifferenziertes, ja, Untersinnliches eigentlich. Weil man müsste sagen, es zerfällt dann, wenn man den Gedanken jetzt ein bisschen weiterspinnt, aber in der Zukunft könnte das auch wirklich passieren, dann zerfällt es nicht nur in Staub, dann zerfällt es sozusagen in die einzelnen Atome, in die einzelnen Elementarteilchen und am Grunde dessen ist, ja was, das ist eben jetzt die große Frage. Das Nichts in gewisser Weise im Sinne von geistiger Finsternis oder ist es geistiges Licht, das drinnen ist? Rudolf Steiner spricht davon, dass die Naturwissenschaft einmal erkennen wird, wie der Christus die Materie angeordnet hat. Aber wenn alles das rausfällt, was der Christus angeordnet hat, dann wird's zum ganz Toten. Dann wird es zu den Kräften, aus denen eigentlich die sorbatische Welt schöpfen will und auf die sie aufbauen will. Also auch die materielle Welt, die entstehen würde, wenn die sorbatischen Kräfte die Oberhand gewinnen und eine Mehrzahl von Menschen der Menschheit dort hineinziehen können, dann würde das eine absolut materielle Welt sein, aber man darf sich auch nicht vorstellen, dass das die gleiche ist, die wir jetzt haben. Weil die materielle Welt, die wir da haben, hat in sich, wie soll ich das ausdrücken, noch immer sehr stark oder sogar jetzt erst sehr stark die Bereitschaft, also sich durch Christen zu lassen. Und dann wird sie etwas anderes werden. Dann bildet sie das letztlich auch für den Menschen, ja, dieses Prinzip, in dem der Christus ja vorangegangen ist, das Prinzip der Auferstehung. Der Auferstehung wirklich des physischen, aber eben nicht des zerstäubten Stofflichen. Das ist was anderes. Also dieses wirkliche, reine physische ist etwas zugleich rein Geistiges. Und das Interessante ist, die Physiker, wenn sie jetzt so hineinstochern in die Materie, was zum Schluss überbleibt, wenn es dann letztlich von Elementarteilchen, also vom Kleinsten sprechen, sind sie sich aber ganz klar bewusst, dass das nicht wirklich Teilchen sind oder Dinge sind oder etwas. Es sind eigentlich heute für die Physik nur mathematisch erfassbare Gesetzmäßigkeiten, die aber wirkungsmächtig in der Welt sind. Der Physiker selber hat zwar nur die Spiegelung in seinem Bewusstsein davon, das heißt, er kann die Formeln aufschreiben irgendwo und das überschauen, aber in der Wirklichkeit ist es die reale Kraft, auf der alles aufbaut, auf dem wir stehen, das wir angreifen können. Es sind keine Dinge. Die Dinge sind eigentlich so gesehen Illusion. Trotzdem sind sie natürlich insofern eine Wahrheit, als wir uns ihnen wahrnehmend gegenüberstellen. Das hat schon was. Das ist die sinnliche Welt. Aber trotzdem dahinter steckt ganz was anderes. Und das heißt, ich kann nach oben schauen, ich kann durchs menschliche Innere, durch sein Bewusstsein, durch seinen Geist hinaufgehen ins Bewusstsein auf die eine Seite und ich kann hineingehen mit meinem Denken in die Materie hinein und es sind zwei Seiten desselben. Wenn's nicht die Widersacher hineinspucken zu sehr, aber das tun sie natürlich. Das tun sie natürlich. Aber wenn's sozusagen gelingen würde, die Widersacherkräfte, ich will nicht sagen zu überwinden, sondern sondern sie auf unsere Seite zu bringen und eigentlich auch auf die Seite zu bringen, die ihnen zugedacht ist in Wahrheit und sie dadurch zu erlösen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir das, dann haben wir genau dieses Prinzip, dann wird es ein physisches geben, aber ganz, ganz anderer Ort, als wir es heute kennen. Aber es wird eben auch ein anderes physisches geben, auch ganz anderer Art, das dann entstehen wird, wenn die soratischen Kräfte die Oberhand gewinnen und Menschen, aber auch Widersachermächte, im Asurische, Arimanische, möglicherweise auch gewisse luziferische Kräfte in ihr Reich hineinzuziehen, dann wird dort auch eine materiell-physische Welt entstehen, die aber eben ganz anders geartet ist als die zur Vergeistigung veranlagte physische Welt, die gemeinsam mit dem Christus und der Tätigkeit des Menschen entstehen wird. Das ist zwei Wege, die ganz auseinandergehen und die aber doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Denn auch natürlich die materiell-physische Welt, die soratischen Kräfte letztlich hervorbringen werden, die wird in ihrem innersten Kern auch nichts Gegenständliches sein, auch nichts Dinghaftes sein. Es wird auch eine Geistigkeit zugrunde liegen, aber eine ganz andere. Eine ganz andere. In der Geistigkeit, die in Gemeinschaft mit dem Christus entwickelt werden kann, da steckt die Kraft der Liebe drinnen. Und in der Welt der soratischen Wesenheiten, wenn wir dort hineingehen, also in die soratische Sphäre, ist genau das Gegenteil davon der Fall. Liebe ist das sich verbinden mit allen Wesen rundherum. Dort ist es das sich isolieren voneinander. Also letztlich ein ganz auf sich selbst zurückgeworfen sein. Also das heißt, die Menschen auch, die dann drinnen in dieser soratischen Welt hohe Positionen einnehmen. Damit werden ja die Schwarzmagier gelockt eigentlich irgendwo, dass sie dort eine hohe Position bekommen. Aber der Preis dafür wird sein, erstens haben wir schon gesagt, dass sie die Freiheit, dass sie die Liebefähigkeit verlieren werden. Also es wird etwas ganz Nüchternes, ganz Abstraktes in gewisser Weise sein. Und sie werden auch ganz auf sich selbst zurückgeworfen sein. Und sie werden sich zwar einfügen in das ganze System dieser soratischen Welt, aber sie wird, naja, ein bisschen an Vorgriff haben wir in dem, wie heute anfängt, schon so ein bisschen unsere äußere Welt zu funktionieren, wo Kommunikation, Informationsaustausch in Wahrheit immer weniger damit zu tun hat, dass es eine Verbindung vom Innersten des Menschen zum Innersten des anderen Menschen ist. Sondern wo, wenn ich es jetzt ein bisschen leger ausdrücke, wo man einander mit Informationen bewirft und sie zur Kenntnis nimmt, registriert, verarbeitet, aber im Grunde den Sender dieser Information, ich sage es jetzt bewusst so technisch, überhaupt nicht mehr als Wesenheit wahrnimmt, sondern eben nur als Sender wahrnimmt von Informationen, die ich weiterverarbeiten kann oder sonst etwas. Also und wir haben also in der modernen Technik, in der Computertechnik, in der künstlichen Intelligenz, die sich ja schon in vielen Gebieten sehr verbreitet hat, ein Musterbeispiel dafür, wie das funktionieren könnte. Also das ist so ein bisschen fast eine Realität gewordene, sinnlich sichtbare Imagination dessen, was aber in noch viel drastischerer Weise sich dann in Zukunft abspielen wird. Und das Bewusstsein Also Gott, künstliche Intelligenz oder alles, was auf die Art, wie man es heute andenkt, wird nie ein Bewusstsein entwickeln. Es wird nach außen hin vielleicht so ausschauen. Und viele Entwickler auf dem Gebiet sind sich ja ganz dessen bewusst, also heute ist es sowieso noch ganz klar der Fall, dass auch wenn so eine künstliche Intelligenz vielleicht scheinbar eingeht auf das, was zukommt und so wirkt, als würde sie das verstehen oder was, sie tut es nicht. Sie berechnet es nach einem Wahrscheinlichkeitsprinzip, was die wahrscheinlichste Antwort darauf ist, die am besten passt, was diesem Muster, das mir von außen entgegenkommt, am besten passt, und dazu kann er so gehören, ist halt schon das große Bestreben, das so zu tönen, dass es so wirkt, als würde diese künstliche Intelligenz auch gefühlsmäßig Anteil nehmen. Also wenn da jemand eine traurige Geschichte erzählt, dann wird die Art, wie die Antwort, das heißt die Information, die diese künstliche Intelligenz zurückführt, sehr täuschend unter Umständen den Anschein erwecken, als würde sie das mitfühlen. Aber sie fühlt überhaupt nichts. Sie ist dazu völlig unfähig. Sie ist dazu völlig unfähig. Es ist rein der äußere Schein dessen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad ja schon das, was eben Ahriman selbst erlebt. Er ist eines wirklichen Erlebens bis auf einen großen Schmerz in Wahrheit nicht fähig. Also das heißt, selbst wenn man sich, ja, selbst im Mysteriendrama muss man es irgendwo so beschreiben, dass der Ahriman das und das erzählt und sie ärgert vielleicht über irgendwas, wenn die Menschen ihm zu nahe rücken oder was. Aber er hat nicht die Emotion des Ärgerns in Wahrheit. Es ist alles wesenloser Schein im Grunde. Das Einzige, was für ihn ist Dunkelheit. Und intensiver Schmerz. Dunkelheit, die als intensiver Schmerz erlebt wird. Und erlebt wird im Grunde nur deswegen, weil in ihm ja doch die Erinnerung steckt, wie tief auch immer sie sitzen mag, dass er aus einer lichten Welt abkommandiert wurde. Sagen wir es einmal vorsichtig so. Aber er hat immer mehr von diesem Licht verloren, und je mehr er dieses Licht verloren hat und nur mitgenommen hat, halt diese Intelligenz, wenn man so will, diese Berechenbarkeit, diese Rechenfähigkeit im weitesten Sinne jetzt mitgenommen hat, umso größer ist aber sein Schmerz geworden, je mehr er vergessen hat, ja, wie ist denn dieses Licht? Er hat nur mehr die dumpfe Ahnung, er hat da etwas verloren. Aber er hat keine Bewusstseinsmöglichkeit, um dieses Licht sich auch nur vorstellen zu können in Wahrheit. Der letzte Rest davon ist Schmerz. Schmerz ist der Anfang des Bewusstseins und er ist das Ende des Bewusstseins. Am Ende dann mit allerhöchster Intensität. Ahriman und auch die Wesenheiten, die darunter leben, leben das. So erratische Wesenheiten ist wieder ein eigenes Kapitel, weil die sind nicht aus unserem Licht herausgefallen. Die sind überhaupt einen anderen Weg gegangen. Will ich jetzt nicht gleich anschneiden, das ist ein eigenes, ein riesiges Kapitel. Aber das Wesen der Widersacher, also der dunklen Widersacher, unten, ist, dass sie verloren haben das Bewusstsein dafür, was war denn dieses Licht, aus dem ich herausgefallen bin. Der Luzifer hat Licht in Hülle und Fülle. Es ist zwar verändert und verzerrt und er sieht dadurch nicht hinauf bis in die höchsten Höhen, aber es ist eine immens lichtvolle Welt. Und in gewisser Weise hat er dazu gewonnen, ja auch das, was die Menschen durch ihre Sinnlichkeit dadurch erleben. Man muss denken, die luziferischen Kräfte nehmen an den ganzen sinnlichen Freuden der Menschen durchaus teil. Und das ist was Neues, weil es war ja zuerst allein auf die geistige Welt gerichtetes Licht, aus dem der Luzifer herausgesunken ist. Da hat er viel verloren davon, aber er lebt mit jedem Genuss, den der Mensch hat. Er lebt jeden Zorn, jeden Ärger mit auch also in die andere Richtung, gelebte Emotion lebt er mit, aber so, dass sie für ihn eigentlich was Unheimliches, Erhellendes ist. Und tatsächlich, ich meine, wenn man einen glühenden Zorn, also so eine ganz starke Emotion nimmt, die hat immense Kraft. Die hat immense Kraft. Und gerade auf diese Dinge, die so kraftvoll sind, sind die luziferischen Kräfte also ganz spezialisiert. Und sie wollen den Menschen dorthin bringen, diese Emotionen zu wecken, zu erleben, weil die luziferischen Kräfte sie dann miterleben können. Und das ist eine Bereicherung für diese luziferische Welt, die ihnen von oben nicht gegeben werden könnte, die einfach nicht da war. Also sie entdecken damit eine ganz neue Dimension. Also, das heißt, wir haben es mit sehr unterschiedlichen Bewusstseinssphären zu tun, die eben auch damit verbunden sind, eben mit den Hierarchien, die über uns stehen, mit dem wirklichen Ich-Bewusstsein, dem diese Welt der Hierarchien letztlich alles zugänglich ist, weil das hellste Licht im Inneren ist und diese Welt beleuchten kann, wenn wir es erwecken können. Aber im Ich ist drinnen die göttliche Kraft, die der Christus von seinem Vater empfangen hat. Das heißt, es ist also die Kraft der Trinität selbst da drinnen. Und mit dieser Kraft können wir diese ganze geistige Welt beleuchten. Das ist die Grundlage der Anthroposophie in dem Sinn, dass mit der Anthroposophie sicher auch mit anderen geistigen Wegen, aber wenn sie auch anders heißen mögen, wenn sie das können, sind sie Anthroposophie, nennen wir es halt anders. Also Steiner hat selber gesagt, am liebsten wird das jeden Tag anders nennen, damit man sie nicht einschleift auf irgendwas. Also man könnte wirklich viele, viele Namen dafür finden. Auf das kommt es nicht an, auf das Prinzip da kommt es an. Es kommt darauf an, dass vom Ich ausstrahlt das Licht, das die geistige Welt beleuchtet. Und das konnte in hohem Maße der Johannes. Und daher ist die Vision, die er sieht, man kann sie als Vision bezeichnen, man kann sie aber auch als freie Imagination bezeichnen, also aus dem freien Ich heraus gestaltete Imagination bezeichnen, die durchdrungen ist von Inspiration. Das heißt, wo der, ja, drücken wir es jetzt einmal so aus, Inspiration hat ja zwei Seiten, wie man es gern ausdrückt, wie Steiner oft ausdrückt oder auch andere Geistesforscher ausdrücken. Inspiration als das geistige Hören, aber auch als das Lesen der okkulten Schrift. Und das Geheimnis des Lesens der okkulten Schrift ist so, wie man beim Sehen, also so wie man bei der Imagination das Bild eigentlich selber malen muss, das man sieht, so muss man beim Lesen der okkulten Schrift eigentlich selber schreiben. Geistig, nicht äußerlich mit dem Bleistift natürlich. Aber jede wirkliche, vollbewusste, erlebte Imagination, Inspiration besteht darin, dass wir in der okkulten Schrift schreiben oder sprechen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die drinnen sind. Wobei dieses Sprechen eben, da ist die ganze Sphärenmusik auch drinnen und jeder einzelne Laut ist ein Ton in der Sphärenmusik drinnen. Und Sphärenmusik, also im allerweitesten Sinn genommen, also nicht nur die Tonleiter, die durch unser eigenes Planetensystem angegeben ist, sondern jetzt muss man sich noch vorstellen, es gibt XX Sternensysteme, Planetensysteme da draußen. Also irgendwann einmal werden wir dort hinauskommen, alle diese Töne zu hören, indem wir sie selber sprechen, singen, wie immer. Es wird wieder eins werden, was es einmal war. Sprache und Gesang waren einmal eins. Und sie werden es wieder auf einer höheren, viel, viel höheren Ebene werden. Aber das Wichtige ist, dass alles das, was wir dabei als Bild, als Klang, als Musik, als Schrift erleben, dass wir es selber machen, um es zur Erscheinung zu bringen. Und trotzdem unterliegt es nicht einfach unserer Willkür. Aber es hat diesen individuellen Anteil drinnen. Und es wird sich jeder Mensch etwas anders schreiben, aber nicht indem er was verändert eigentlich dran, sondern indem er aus dem ganzen Bild, aus dem ganzen Gedicht, Weltengedicht, aus der ganzen Weltenmusik, aus der ganzen Weltenschrift, aus der ganzen Sternenschrift, individuell bestimmte Elemente herausnimmt, die für ihn eigentlich zugeschnitten sind, aber sich durchaus überschneiden mit dem, was auch für andere interessant ist. Aber trotzdem kriegt jeder eine bestimmte Perspektive darauf. Keiner sieht das Ganze. Das ist auch der große Unterschied zwischen, weil man könnte jetzt nach dem, was man da alles hört, also dieselbe Vollmacht des Ich, die ich von meinem Vater empfangen habe, na gut, also dann sind wir schon ja bald dort, ja, wir sind selber der liebe Gott, jeder von uns. Also dann haben wir jetzt, weiß ich nicht, 7, 8 Milliarden Götter plus, der noch deutlich, wahrscheinlich 10-mal mehr Menschen, ich hätte gerade im Leben zwischen Tod und neuer Geburt sind, also Wahnsinn, dann haben wir, weiß ich nicht, wie viele Milliarden, jeder ist der liebe Gott voll und ganz. Wir sind Ausschnitte davon, was wir mit unserem Bewusstsein fassen können, in die Tat umsetzen können, aber auch. Eben nicht nur passiv erleben können davon, sondern wo wir es als schöpferische Kraft haben, zumindest einmal, um es als Imagination, als Inspiration zu erleben, als Intuition einzutauchen, aber eben auch von einer bestimmten Seite sozusagen einzutauchen in das gesamte geistige Wesen, in das ich mich versenke. Also einzelne Ausschnitte. Jeder, auch ein Mensch wie Rudolf Steiner, konnte nur einzelne Aspekte und ist aus seiner ganz individuellen Perspektive anregen, aber er ist damit geworden und kann es in Zukunft noch viel mehr werden, ein Sprecher für viele Menschen, der das ausspricht, was viele Menschen in sehr ähnlicher Art erleben könnten. Und wo doch ein ziemlicher Teil der geistigen Welt einmal abgedeckt ist, aber ziemlicher Teil in dem Sinn, dass Rudolf Steiner Blickpunkte, Markpunkte, Marksteine überall gesetzt hat aus seinem Erleben heraus. Aber man muss ja klar sein, dass dazwischen solche riesigen weißen Flecken sind, von denen er gar nichts sagt. Es wäre nicht möglich, es ist für keinen Menschen erschöpfbar, das ganze Panorama. Und wenn wir jetzt denken, aha, wenn ich das jetzt alles zusammenschaue, da habe ich das gesamte Bild, da habe ich einen großen Überblick. Aber wenn man dann genauer hinschaut und man merkt es, wenn man selber in die Aktivität hineinkommt und nicht nur repetiert, wiederholt das, was Steiner gesagt hat, sondern darauf kommt, ja, zwischen den zwei Sätzen, zwischen den zwei Worten ist aber zunächst so ein kleines schwarzes Loch. Und je mehr ich hinschaue, desto größer wird da ein Fleck. Ja, schwarzer Fleck, weißer Fleck eigentlich, müsste man sagen, weil es ist die lichte Welt. Es ist ein weißes Loch eigentlich oder ein weißer Fleck. Und je mehr ich mich da fokussiere und sage, das interessiert mich aber jetzt, umso größer wird man. Und auf einmal merkt man die Dinge, die vorher ja, wie ein Wort neben dem anderen steht, ganz knapp beisammen waren, dass die plötzlich ganz, ganz weit auseinanderrücken und dazwischen ist eine riesige Lücke, wo ich eigentlich aufgefordert bin, da jetzt was zu entdecken und diese Lücke aufzufüllen. Aber ich habe die sichere Orientierung dadurch, dass ich weiß, da ist der eine Punkt, da ist der andere, Da oben ist ein Dritter, da ist ein Vierter, da ist ein Fünfter. Ich weiß, wo ich in der geistigen Welt stehe, irgendwo. Ich kann mich orientieren. Das ist die ganz große Leistung. Und jeder kleinste Beitrag kann aber wieder so ein weißes Feld aufhellen. Und es kann dadurch, wenn ein Mensch das dann versteht, herunterzuholen, aus der Intuition, aus der Inspiration, aus der Imagination, je nachdem, bis wohin er mit seinem Bewusstsein reicht, aber es herunterholen kann in jetzt zunächst einmal menschliche Sprache, in das irdische Ich-Bewusstsein, in unser waches Tagesbewusstsein zu übersetzen, dann setzt er damit wieder ein kleines Marksteinchen. Es muss nicht gleich so ein riesiges Stele sein, den man dort hinsetzt. Es ist vielleicht nur ein kleines Kieselsteinchen, aber wer aufmerksam ist, wird auch dieses Kieselsteinchen wahrnehmen können und sich daran orientieren können. Und dann hat er noch eine zusätzliche Hilfe, eben diese weißen Flächen auch zu durchforschen und dort was zu entdecken. Also die geistige Welt ist im Grunde eine unerschöpfliche Landschaft. Und wir können immer nur weiterarbeiten, da ein Marksteinchen zu setzen und von einem zum anderen uns hinzuhandeln und dazwischen wieder vielleicht auch einmal so ein kleines Steinchen fallen zu lassen und für andere Menschen als Hilfe. Und das macht der Johannes. Aber er bewegt sich damit ganz in der objektiven geistigen Welt, aber wie er es schildert und was er schildert, liegt an seiner Individualität. Und in alten Zeiten war es viel stärker so, also eben so ganz aus der Individualität ging es überhaupt noch nicht. Es ging also so, dass aber darin zum Beispiel das Volks-Ich wirkt oder der Gruppengeist einer Gemeinschaft drinnen wirkt. Und aus dem heraus wurden die Visionen geschaffen, aber nicht der einzelne Seher konnte aus dem schaffen, sondern nur indem er sich eben mit dem Volks-Ich, mit dem Gruppen-Ich, mit dem Ich der religiösen Gemeinschaft, eben im Judentum zum Beispiel fiel das im Wesentlichen zusammen, also das Volkstum, das Volk mit der Religionsgemeinschaft, das ist eines, bei uns heute in unseren Ländern heute, in unseren meisten Nationen gibt es verschiedenste Religionsgemeinschaften und die eine Gruppe, die aber einem Staat vielleicht trotzdem angehört, ist stark mit der Religion verbunden, eine andere mit jener und so weiter. Und vielleicht Einzelne schon ganz, dass sie es aus ihrem eigenen Ich herausschöpfen, ihren Zugang zur geistigen Welt, ohne Vermittlung einer äußeren festgefügten Gemeinschaft, sondern einer Gemeinschaft, die sagt, ich bin mit allen Menschen im Grunde verbunden, ja, jetzt konkret vielleicht mit der Gruppe, mit der ich es zu tun habe, aber da frage ich nicht danach, nach welchem Glaubensbekenntnis gehörst du an oder sowas, du brauchst mir gar nichts davon erzählen, wir gehören eigentlich, ja, dem Christus an, in dem Sinne, damit ist nichts mit dem äußeren Christentum gemeint, nichts, was als äußere Institution dasteht, sondern ich baue auf die Kraft, die ich von meinem Vater empfangen habe, von der der Christus das sagt und die dem Menschen zu eigen sein soll. Und mit diesem Zugang findet er, aus dieser Kraft heraus findet er den Zugang, den religiösen Zugang auf seine Art oder in seiner Gemeinschaft. Und das, ohne dass das in irgendeine feste Regel hineinfließt. Wo jetzt, ja, weite Zukunftsperspektive, die sich hoffentlich zumindest in der nächsten Kulturepoche weltweit möglichst verbreiten wird, dass dort, wo Menschen zusammenkommen und sich miteinander austauschen, dass das im Grunde eine religiöse Handlung ist. Ganz einfach, ganz schlicht. Ohne dass man jetzt ununterbrochen von Gott und Christus oder sonst wem reden muss, sondern in der Art, wie die Menschen einander begegnen, da liegt das eigentliche Sakrament drinnen. Das ist das, was Rudolf Steiner meint mit dem Zitat, was ich einmal vorigen oder so Vortag vorgelesen habe, dass dorthin die Zukunft geht und dass damit gemeint ist, irgendwann werden sich die fixen, festen Religionsgemeinschaften, die einen fixen Kultus haben, der so und so geordnet ist, der natürlich aus der geistigen Welt geholt ist, der aber trotzdem auch eine Einseitigkeit ist. Wie jeder Kultus. Denn er muss durch Menschen heruntergeholt werden. Das kann durch eine größere Gemeinschaft sein oder für eine größere Gemeinschaft. So etwas hat zum Beispiel Rudolf Steiner gegeben und eben so hereingegeben, dass es anschlussfähig ist für alle Menschen, die dieses Prinzip, dass es durch eine Institution getragen wird, noch brauchen, noch haben wollen. Also noch brauchen heißt's aber bitte nicht irgendwie, die sind halt noch nicht so weit. Weil es ist eine sehr gute Vorbereitung, natürlich, also das zu erleben, also zu sehen, wenn zum Beispiel, nehmen wir jetzt die Christengemeinschaft her, wenn dort wirklich Menschen sich versammeln im Geiste dieser Christengemeinschaft, das heißt im Geiste des Christus, was in den meisten christlichen Kirchen nicht wirklich gesagt ist, weil nur weil Christ von Christus gesprochen wird, heißt es ja nicht, dass Christus drinnen ist. Oder notwendigerweise drinnen ist. Es hängt dann sehr ab von dem Priester, der dabei ist. Es hängt aber vor allem natürlich auch von der Gemeinde ab, was die mitbringen. Und das kann also in vielen christlichen Kirchen in Wahrheit sehr unchristliches Leben, ganz unchristliches Leben. Und daraus können also ganz scheußliche Auswüchse herauskommen. Also dort, wo man sich dann erfrecht über andere Menschen, die außerhalb dieser Gemeinschaft stehen, moralisch zu urteilen anfangen, vielleicht sie sogar dann zu verfolgen beginnen, weil sie ja nicht dem Ideal entsprechen, das man in der eigenen Kirche pflegt. Und da ist genug passiert, bitte, bis weit in die Neuzeit hinein. Ihr wisst, die großen Hexenverfolgungen haben erst in der Neuzeit begonnen. Das Mittelalter war harmlos diesbezüglich. Es hat in der Neuzeit begonnen und es hat begonnen also zu einer Zeit, wo also sehr viel mehr und stärker hineingefahren sind in die ganzen kirchlichen Institutionen die Widersacherkräfte. Die luziferischen, die arimanischen im orthodoxen Christentum stärker die luziferischen, im evangelischen ganz stark die arimanischen dann und die katholische Kirche, ja, die ist wirklich sehr universell, also universell so gesehen, verdient sie ihren Namen, sie tut mit beiden. Und es kann dann auch vorkommen, dass einzelne Priester, Mitglieder dieser Gemeinschaft, eben auch priesterliche Mitglieder dieser Gemeinschaft, trotzdem wirklich das Christusprinzip vertreten. Aber die Institution als solche, habe ich ja auch schon öfters gesagt, wie alle geistig strebenden Gemeinschaften sind die Hochburgen der Widersacher. Die sind interessant, die sind umkämpft. Und da haben wir sie drinnen, mit Sicherheit. Also das heißt, wenn man jetzt denkt, da etwa, ich ziehe mich zurück jetzt in den anthroposophischen Kreis und hoffe, dort von den Widersachern geschützt zu sein, dann wird also immer deutlicher das böse Erwachen kommen. Dort lauern die Widersacher am konzentriertesten. Da stehen sie Gewehr bei Fuß. Natürlich ist auch durch die Menschen, die hineingehen, ein starkes geistiges Streben drinnen. Hoffentlich. Aber sie müssen dann wissen, dass sie gerade dadurch die Widersacherkräfte anziehen und dass die mit an Bord sind. Mit Sicherheit. Es sind, wenn wir es wollen, mit uns auch die ganzen geistigen Hierarchien, die lichten Hierarchien, und damit meine ich nicht die luziferischen, sondern die wirklich lichten Hierarchien, die über uns stehen, mit uns im Bunde, aber mit Sicherheit sind die Widersacher dabei. Wenn sie wirklich was Geistiges dort abspült, sind die Widersacher dabei. Und wenn sie nichts Geistiges dort abspült, naja, dann sind die Kleinen Widersacher dabei. Also dann sind wir auch nicht. Dann haben wir es halt mit den Alltagswidersachern zu tun, sozusagen, die kleinen lässlichen Genüsse und Gelüste und Verirrungen des Alltagslebens halt verhöhnen drinnen. Dann ist das aber noch das Harmloseste. Also wenn ich sage, ja, ich bin ein toller Anthroposoph und Ding, aber am Wochenende brauche ich trotzdem meinen Doppler Wein oder was, und weil dann muss ich einmal die Sau rauslassen auf gut Deutsch, dann ist es harmloser, als wenn ich in mir das Bewusstsein habe des geistig Strebenden, der natürlich so weit ist, dass er bei jedem Menschen beurteilen kann und muss, welchen geistig-moralischen Wert er hat, weil er ihn ja voll und ganz durchschaut. Aber dann wird es zerstörerisch. Dann wird es wirklich zerstörerisch. Da fängt man an. Und wenn das irgendwie, es wird ja dann natürlich nicht voll ausgesprochen, aber man spürt es. Und die anderen Menschen spüren es. Und das ist etwas, was die Ich-Kraft der anderen Menschen zerstört. Und damit sind wir am bösesten, im bösesten Bereich drinnen. Im bösesten Bereich. Also wenn jemand so etwas wagt, dann wird es wirklich schlimm. Und Rudolf Steiner hat viele Handlungen und Taten verurteilt, die nicht in Ordnung waren. Aber er hat niemals die Menschen moralisch bewertet. Das ist ein großer Unterschied. Auch wenn er vielleicht sehr viel sieht davon. Und es ist ganz deutlich, und irgendwo, ich weiß nicht, wo ich das jetzt gelesen habe, irgendwo spricht er das aus, oder ist es, nein, er spricht selber aus. Ich meine, dass er sich bewusst war, vieler Mitarbeiter, die er bestellt hat, auch in wichtige Funktionen, dass da vieles nicht in Ordnung ist. Und dass daher auch viele Probleme zu erwarten sind. Und trotzdem hat er ihn für die Aufgabe bestellt. Weil das auch für diesen Menschen der geeignete Platz war, sich zu entwickeln an der Aufgabe. Ganz einfach. Und es wäre ihm nicht eingefallen zu sagen, naja, schau, du hast da keinen Platz. Es ist. Ich meine natürlich, es gab dann das, also das als die Hochschule für Geisteswissenschaft begründet wurde, dass er sich auch das Recht vorbehalten hat, selber zu bestimmen, wer da hinein darf oder nicht. Aber wenn man das jetzt als moralische Bewertung auffasst, ist das falsch. Ich meine, jeder hat das Recht zu sagen, dich lasse ich in meinen Kreis hinein, in dem wir geistig arbeiten, weil du dazu passt und dich nicht. Aber was das wirklich Schädliche ist, ist, dass man dieses moralische Urteil fällt über den anderen. Dieses Urteil zu fällen steht eigentlich nur dem Göttlichen zu. Und zwar dem Göttlichen, das in unserem Ich wirkt. Das heißt, sich moralisch verurteilen, das heißt, oder beurteilen, das heißt, den eigenen geistig-moralischen Wert zu bestimmen, steht nur dem Ich zu, das es betrifft. Weil er kann gar nicht das beim anderen, was da an geistigem Potenzial drinnen ist, aber vielleicht noch nicht herauskommt, kann niemand von außen wirklich beurteilen. Und es wäre völlig kontraproduktiv, nämlich ja, ich kann feststellen, jetzt, du bist aus der Vergangenheit so weit hereingekommen, wenn ich tief geistig hineinschauen kann, sehe, wie viel entwickelt ist, wie viel nicht entwickelt ist. Aber niemand kann vorhersehen, was morgen da was wird. Niemand. Nur das eigene Ich kann es entwickeln oder nicht entwickeln. Und genau an dem bringe ich den Willen auf, den nächsten Schritt zu tun oder unterlasse ich ihn. Das gibt einem selbst die Möglichkeit, den eigenen geistigen Wert zu bestimmen. Und sonst steht es niemand, aber überhaupt niemand zu. Niemand. Und das heißt, dort, wo so etwas sich einschleicht, aus falschem, ja, das ist ja kein Christentum, was du lebst, weil ich ja besser weiß, was kein Christentum ist. Ich meine, es kann der größte Säufer draußen irgendwo vielleicht christlicher sein als der brave Kirchengeher. Weil vielleicht der ist zwar ein roher Mensch, irgendwo alles, irgendwo, aber da ist irgendein Tier oder was, das läuft ihm zu und der kümmert sich darum. Und 10 andere oder 100 andere brave Kirchengeher rennen vorbei, der schmutzige Straßenköter, was interessiert mich der? Ich schaue schnell vorbei. Natürlich ist meine christliche Pflicht, ihn anzuschauen, aber ich gehe möglichst schnell vorbei, dass ich es nicht mehr sehe, dann brauche ich nicht mehr mich darum kümmern. Also man kann oft die größten und, wie soll ich sagen, die heiligsten Taten oft auch dort erleben, wo Menschen sind, die viele, viele Fehler in ihrem Leben gemacht haben. Vielleicht so ein voriges Leben. Da haben wir alle viele gemacht. Aber das ist nicht das Kriterium. Ich meine, wie ich es in den letzten Vorträgen ja auch schon gesagt habe, ich meine, wer viele Fehler gemacht hat, hat viele Chancen, was Großes zu entwickeln. Weil in Wahrheit müssen wir sagen, wir lernen aus unseren Fehlern. Die Fehler sind das, was uns im Ich bewusst macht, wie es nicht geht. Aber damit eigentlich auch einen starken Hinweis gibt, wie es anders sein sollte. Wir müssen eigentlich scheitern, um dann zum Richtigen kommen zu können. Und die Menschheit ist von Anfang an den Weg dieses immer wieder Scheiterns gegangen. Wie es im Faust so schön heißt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das heißt, der kommt auf jeden Fall weiter, er kommt ins Geistige hinein. Also er kommt dem Geistigen immer näher. Weil habe ich auch schon öfter gesagt, der sagt, ja gut, dann tue ich einfach gar nichts, dann kann ich nichts falsch machen, der ist am weitesten weg. Aber der sagt, ich will. Und ja, da ist halt eine Mischung drinnen aus wirklichem Ich-Impuls und aus Ego-Impuls drinnen. Es mischen die Widersacher mit. Ich schaff's noch nicht, mich so von ihnen zu trennen, dass wirklich alles nur aus meinem Ich herauskommt. Ja, in der Situation bitte stehen wir alle. Stehen wir praktisch alle drinnen. Das sind eine Handvoll Eingeweihter, die so weit sind, dass sie ihre Fehler abgestreift haben und daher ihr ganzes Karma bereinigt haben und daher für ihre eigene Entwicklung keine nächste Inkarnation mehr brauchen würden. Und trotzdem, wenn sie sich freiwillig wieder inkarnieren, besteht wieder die Gefahr, dass sie Fehler machen. Es besteht nicht nur die Gefahr, sie werden sie machen, mit Sicherheit. Sie werden nur so starke geistige Kraft haben, dass sie es bis zu ihrem Lebensende in dieser jeweiligen Inkarnation schaffen, das wieder aufzulösen. Das ist die große Kunst. Wir können ja einiges an Karma auch schon in diesem Leben auflösen. Es ist nicht gesagt, dass wir es durch den Tod durchtragen müssen und auf die nächste Inkarnation warten müssen. Nur da gehört halt eine starke geistige Kraft unter Umständen dazu. Und ich habe das, glaube ich, letztens gesagt, ja, es bleibt ja oft gar nichts anderes übrig, als einen Fehler zu machen. Weil egal, welche Entscheidung ich treffe, ich lade mir damit ein Karma auf. Ich kann es so oder so machen und in jedem Fall ist damit ein Karma verbunden. Solche Situationen gibt es auch für einen Eingeweihten, gibt es solche Situationen, wo man gar nicht umhin kann. Und in diesem Sinn könnte man auch sagen, es ist ein Scheitern. Und was lernt er daraus? Er lernt daraus, das muss ich in dem Leben noch gut machen. Dann habe ich die Chance, nicht wegen des Karmas mich wieder inkarnieren zu müssen, sondern ganz aus freiem Willen herunterzukommen, weil ich der Menschheit helfen will. Ich meine, es ist auch nicht wirklich tragisch, wenn es halt wirklich passieren würde, dass er halt dann wirklich ein Karma mitnimmt, das er nicht in dem Leben ausgleichen kann, wo er das nächste noch dazu braucht. ist auch nicht die größte aller Tragiken. Das betrifft also die Eingeweihten, die ja im Wesentlichen, sage ich mal, aus der Kainsströmung kommenden Eingeweihten, die halt ihre Aufgabe darin haben und darin sehen, dass sie immer wieder sich auf Erden inkarnieren, um der Menschheit zu helfen. Weil gewisse Dinge eben nur in der Inkarnation weitergegeben werden können, Anstöße, die gegeben werden können. Was anderes sind jene Eingeweihten, die wie ein Buddha zum Beispiel oder wie dann auch einmal der Maitreya Buddha, der also in der Zukunft zur Buddha-Würde aufsteigen wird, was eben dann bedeutet, er muss sich nicht mehr inkarnieren und er wird sich auch nicht mehr inkarnieren in einem menschlichen Leib, sondern er wird der Menschheit helfen von oben. Auch da brauchen wir wieder zwei Dinge. Einerseits Eingeweihte, die von oben helfen, Eingeweihte, die, würde nicht sagen, von unten helfen, aber jedenfalls aus dem Erdbereich heraus helfen. Und die haben die große Aufgabe, den Menschen Anleitung zu geben, ja, wie setzt du das jetzt in der Erdenwelt um? Weil an dem lernen wir am meisten. Ich meine, das, was wir wirklich für die Zukunft brauchen, ist das, was wir lernen in der Umgestaltung der Erde, in der Umgestaltung des sozialen Miteinander und so weiter. Alles, was wir hier wirklich im physischen Leib tun können. Das ist das Einzige, was für die Zukunft wirklich was bringt. Also zu sagen, ich gehe ins Geistige hinauf und interessiert mich nicht mehr da unten. Da bleibe ich auf dem Status stehen, auf dem ich war, als Mensch. Und das heißt de facto aber dann, dass ich auf längere Sicht immer mehr zurückbleiben werde. Selbst wenn ich sehr, sehr weit vorangegangen bin. Und ja, ein Buddha hat das natürlich also das Maximum, das hier auf Erden erreicht werden kann, erreicht. Und durch den Geistesweg, den er gegangen ist, mit dem er sich eben vorbereitet hat, dann eben später aus der geistigen Sphäre alleine herauszuwirken. Damit hat er alles erfüllt, was er für die Menschheit erfüllen kann. Damit hat er alles ausgeschöpft, was er für seine Aufgabe aus dem Erdendasein schöpfen kann. Es ist ja nicht so, dass jeder alles machen muss. Weil da können wir sagen, ja, jeder muss Architekt gewesen sein und dieses und jenes und Maler und Sänger und Rezitator und Dichter, was weiß ich was alles. Und bitte schaut euch an, wie viele Berufe es gibt. Jeder Beruf hat auch eine geistige Seite, nämlich in dem Sinne, dass sie etwas für die geistige Entwicklung des Menschen bringt. Jeder Beruf. Jede Tätigkeit, die wir in der Welt draußen tun. Ja, selbst wie es es heute so eh nicht mehr gibt, aber hinterm am Fließband stehe und immer nur die eine Bewegung mache. Ich kann geistig daran trotzdem was lernen. Ich kann trotzdem was lernen. Vielleicht gerade erkennen lernen, was das ariamanische Prinzip ist, wo ich selber zum Ariman gemacht werde eigentlich oder eingespannt werde in das. Aber es ist was anderes, das durchgemacht zu haben oder schön von der Vorstandsetage aus hinunterzuschauen und das zu sehen. Ja, ist natürlich eine anstrengende Tätigkeit. Schrecklich. Ja, müsste man was unternehmen dagegen, aber können wir halt aus finanziellen Gründen nicht. Na, der wird es nicht wirklich verstehen. Er wird es dann verstehen, wenn er es selber mal gemacht hat und nicht nur 5 Minuten oder eine Stunde, sondern wirklich. Na, zumindest ein Jahr lang einmal wirklich drinnen gestanden ist oder 2 Jahre dran, was das bedeutet. Können ganz, ganz wertvolle Erfahrungen sein. Also viele einfache Arbeiter, die, wenn ich jetzt zurückdenke ans 19. Jahrhundert, wo ja teilweise wirklich grässliche Bedingungen waren, bis weit hinein ins 20. Jahrhundert. Entsetzliche Bedingungen, wo wo ja auch vielfach die Devise war, ja, den Menschen wird so viel Essen gegeben, dass sie gerade brauchen, um ihr Arbeitspensum erfüllen zu können. Aus mehr nicht. Und nur die Stärksten, die das überleben, die damit auskommen, ja, die nehmen wir heute, halt, behalten wird. Der Rest geht weg oder stirbt. Ende. Und das waren schlimme Erfahrungen. Aber es sind ganz starke geistige Erfahrungen auch. Das war diesen Menschen damals wahrscheinlich nicht wirklich bewusst. Ich meine, haben einfach gelitten daran. Aber sie haben ganz starke Erfahrungen damit gemacht. Und das sind große Früchte für die Zukunft. Ich meine, nicht, dass ich sage, also gut, na, dann toll, dass das gegeben hat, ich hätte noch mehr Menschen unterdrücken müssen, dann hätten noch mehr diese tolle Erfahrung machen können. Bitte so das wieder nicht misszuverstehen. Aber zu sehen, an dem, was uns hier angenehm und richtig oder wertvoll oder erhaben erscheint, an dem kann man vielleicht viel weniger lernen als an solchen bitteren Bedingungen. Weil man könnte sagen, ja, ich bin jetzt in einem wunderschönen Konzert, eine heilige Messe, eine Bachmesse oder irgendwas, ich habe mich erfreut daran. Als guter Bildungsbürger, es hat mir gut getan und ich gehe dann hinaus und in Wahrheit bin ich genau derselbe, der ich war. Der Arbeiter, der dort drinsteht in der Fabrik und immer so macht, sein kurzes Leben lang im 19. Jahrhundert, der hat viel mehr Erfahrungen gemacht. Existenzielle Erfahrungen. Kann ganz anders sein. Natürlich, es kann, wenn der Messias drinnen sitzt und für den ist es wirklich eine riesige Offenbarung. Es dient nicht nur der Befriedigung seines Egos, ah, jetzt fühle ich mich wieder wohl für die kommende Woche. Sondern wo es wirklich etwas bewegt in ihm, wo es etwas ändert in ihm, wo es nicht bloß die Wiederkehr des ewig Gleichen ist, jeden Sonntag sozusagen das Gleiche, ja, vielleicht ist eine andere Messe, andere Musik diesmal, aber es ist immer dasselbe, ja, religiöse Wonnegrunzerei im Grunde. Verzeihung, wenn ich das so ausdrücke. Ist eine unheimliche Untugend in vielen Kirchen, dieses selbstgefällige sich laben an dem Genuss. Ach, wie schön ist das alles. Und nicht wirklich im Geistigen drinnen zu sein dabei, sondern im ganz egoistischen Genuss drinnen zu sein. Gibt's mehr als genug und da sitzen die Teufel ganz fest drinnen und haben uns im Griff. Und das hat eigentlich da drin keinen Platz in Wahrheit. Und es wird so lange Kirchen geben müssen, bis das überwunden ist. Und Menschen drinnen sitzen, die wirklich aus den rein geistigen Motiven drinnen sitzen, die aus den wirklich religiösen Motiven drinnen sitzen und nicht nur aus den religiösen Motiven, die sie sich vormachen, wo aus der Scheinheiligkeit, der bewussten, halbbewussten oder unbewussten Scheinheiligkeit doch eine wirkliche Heiligkeit geworden ist. Wenn das da ist, wird das der Tag sein, an dem es diese Kirchen nicht mehr geben muss. Weil dann werde ich sie im täglichen Leben überall leben können. Dann wird alles, was ich tue, sakramentalen Charakter haben. Wurscht was. Eben auch in dem Sinne, wie Rudolf Steiner davon spricht, dass auch der Labortisch zum Altar werden wird. Haben wir noch nicht, oder? Obwohl doch es immer wieder auch Forscher gibt, Techniker gibt, für die das in Wahrheit ansatzweise der Fall ist. Weil sie sich wirklich verbinden mit der Sache, mit dem Geistigen, auch was dahinter ist. Und das, wir müssen ja denken, indem wir zum Beispiel die Technik entwickeln und damit die Impulse Ahriemanns aufnehmen und aber trotzdem schöpferisch wir etwas beitragen, ja, was Wesentliches dazu, um es in die Welt zu setzen. Der Ahriemann allein kann es ja nicht, er braucht uns dazu, um das hier auf Erden zu verwirklichen. Und indem wir das tun, ja, erlösen wir die ahrimanischen Kräfte mit. Also auch die Technik zu entwickeln, wo man jetzt sagt, wow, das ist das ganze ahrimanische Zeug, das ist grässlich. Eigentlich, wo ist die unberührte Natur geblieben? Alles wird durch die Technik zubetoniert und durchstrahlt und sonst was. Ja, aber das ist Teil dessen, dass wir die ahrimanischen Kräfte erlösen. Wir erlösen sie, indem wir sie gebrauchen lernen und in den Dienste der Menschheitsentwicklung stellen. Auch der geistigen Menschheitsentwicklung, eben gerade der geistigen Menschheitsentwicklung. Und wir brauchen dieses Entgegenhalten dessen, was unser Geistiges nicht sein soll, um zu erkennen, wo wir wirklich hin sollen. Aber dazu müssen wir es tun, mit unserem Geist es erschaffen und die ahrimanischen Kräfte hereinholen, um es zu machen. Der Herr, bitte nehmt das Leben Rudolf Steiners, und der beschreibt sein Lebengang auch so, dass er in zwei Welten aufgewachsen ist. Das eine ist die technische Welt draußen und das andere ist die geistige Welt, die er schauend schon als Kind erleben konnte. Und in beiden steht er drinnen in gewisser Weise. Und er hat nie gesagt, na, die eine, die muss ich verlassen deswegen. Sondern er war eigentlich immer der, der ganz fortschrittlich am Technischen auch dran war bis zuletzt. Ich meine, er hat sich ja gern mit dem Auto chauffieren lassen. Er hat nicht gesagt, puh, da erweitere ich ja den Ahriman sozusagen. Oder lasse mich kutschieren vom Ahriman. Nein, drinnen, Bejahung dessen. Ich meine, er hat gegenüber mancher Dinge Vorbehalte gehabt. Also sehr, sehr, sehr wichtig auch, weil die problematischsten sind. Also er hat damals über das Grammophon oder was gesprochen und solche Dinge, die Menschheit nicht bezwingen wird und bewältigen wird, wenn man nicht aufpasst. Und das sind tatsächlich wirklich eine der schwierigsten Dinge. Also Dinge nämlich, die, wie soll ich sagen, etwas vermitteln, was Seelisches oder Geistiges ist. Dort, wo die Technik, wie soll ich sagen, Surrogate des Seelischen und des Geistigen übermittelt. Das heißt, eines geistig-seelischen Gehaltes, der zum Beispiel durch die Musik übermittelt wird. Dann ist das ein Frontalangriff auf das Ich und auf unsere geistige Entwicklung. Trotzdem, Nachsatz, trotzdem können wir daran vielleicht am allermeisten lernen, dass es da ist. Aber dann muss man wissen, dass das eine gewaltige Herausforderung ist. Und damit will ich jetzt gegen gar nichts wettern oder was. Aber ich meine, mit jeder CD, die ich mir anhöre, oder mit jedem MP3-File, den ich mir anhöre, also wo Musik technisch aufbereitet wird, wiedergegeben wird und wo nicht der lebende Künstler da ist, der das im Moment, jetzt, wo ich es höre, hervorbringt, wird die geistige Beziehung, das ganze Geistige, was drinnen ist, zerstört und ein Angriff auf mein Geistiges auch gemacht. Deswegen kann man es trotzdem anhören. Ich tue es auch, ich tue es nicht oft, also gerade bei Musik nicht oft, bei Wort macht es mir weniger. Aber, und der Effekt wird umso größer, je täuschender für unser Bewusstsein es dem Live-Geschehen sozusagen nahe kommt. Also das heißt, die superreine, perfekte Aufnahme, die ja so klingt, wie wenn ich dort wäre, die ist die gefährlichste. Die rauschende Platte, die knistert und knastert, die ist vergleichsweise harmlos. Aber indem ich jetzt wirklich mit meiner Seele versuche, in das einzutauchen, tauche ich in die ahrimanische Welt ein. Da bin ich nicht im Himmel oben, selbst wenn Bach gespielt wird oder sonst was, sondern ich bin eigentlich in der Hölle, wenn mir das nicht irgendwo bewusst ist. Wenn es mir bewusst ist, dann kann ich das trennen. Das ist, und daher wird es wahrscheinlich auch notwendig sein für die Erziehung der Zukunft hinaus. Aber wir sollten das ernst nehmen, dass Rudolf Steiner sagt, in solchen Dingen sind Gefahren drinnen, gerade in sowas, nämlich vor allem, was übers Hören geht, das geht sehr tief hinein. Da ist das Sehen, ist weniger das Problem. Aber das Hören ist gefährlich. Aber bitte schmeißt es deswegen nicht alle CDs weg. Das muss gar nicht sein. Es geht nur darum, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wo überall die Abgründe lauern. Das sind die Abgründe, die in die Tiefe führen können. Es auch tun. Wir können sogar hineingehen in die Abgründe. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit davon und die Apokalypse spricht ja jetzt im Moment dort, wo wir stehen, von gar nichts anderem, als dass wir auch dort wirklich hinuntergehen sollten in diese Abgründe. Nur wir sollten wissend hineingehen. Das heißt, mit unserem geistigen Licht mitgehen. Und wenn wir mit unserem geistigen Licht mitgehen, also dieses Licht, das wir wirklich aus unserem Ich schöpferisch hervorbringen, mit der gleichen Vollmacht, die ich von meinem Vater empfangen habe, auch wenn es nur ein kleines Taschenlamperl erst ist, also ist ja wurscht, aber mit dem durchlichten wir diese Welt und erlösen sie dadurch in Wahrheit. Also es geht nicht darum, nicht hineinzugehen und sich zu verweigern dem. Heute Bewusstseinsseelenzeitalter und ich habe also den Eindruck, es beginnt jetzt so richtig, nämlich die Phase, wo wirklich Bewusstseinsseele entstehen kann, die nicht nur Aufbereitung der Vergangenheit ist, sondern die neue Akzente setzt, so wie mal die Erfindung der Logik des Verstandesdenkens, einmal sozusagen der Knaller war, der durch die Welt gegangen ist, wirklich durch die Welt im 6., 7. Jahrhundert, also 6., 5. Jahrhundert, 4. Jahrhundert vor Christus, wo das so überall aufleuchtet, jedenfalls in der Kulturwelt aufleuchtet, in Wahrheit also auch in Amerika drüben auf andere Art. Aber jetzt bis Asien eben hinübergeht, also nicht nur auf Europa beschränkt ist, nicht nur auf Griechenland beschränkt ist, sonst was in Variationen auch bei den anderen Völkern da ist. Es ist bei den Indern da, es ist bei den Persern dieser Zeit da, überall leuchtet es auf. In der griechisch-lateinischen Zeit. Also eigentlich ist es auch schon ein weltweiter Impuls oder fast weltweiter Impuls, der halt mit verschiedenen Akzenten aufleuchtet und nur wir Mitteleuropäer zum Beispiel, meistens wissen wir ja gar nicht, wie haben die Inder das gedacht. Und das wirklich, diese strenge Logik, die ja dort drinnen ist. Es ist eine ganz strenge Logik drinnen. Aber es ist anders als unsere. Das ist anders als unsere, weil dort eben immer noch das Schauen begleitend mitgeht. Und bei uns, ja, man könnte sagen, die große Bruchlinie, um so am Marketing zu haben, ist zwischen Platon und Aristoteles. Der Platon schaut noch etwas, der Aristoteles dezidiert nicht. Er weiß, da sind nur viele Menschen herum, die schauen können, aber er sieht nichts. Er sieht geistig nichts. Er sieht es im Grunde in schon doch relativ ans Abstrakte herangehenden Gedanken, aber wo er doch nur spürt, dass er sie aus etwas Lebendigem herausholt. Aber schauen tut er die Imaginationen in dem Lebendigen nicht mehr. Der Platon schaut noch ein bisschen was davon mit. Aber dann beim Aristoteles fängt es an, dass er nicht schaut, aber weiß, es gibt es. Und auch weiß, es sind um ihn herum ja genug Menschen, die das noch können. Also es ist nicht einfach nur ein Glaube, den er daran hat, sondern er weiß, es ist da, aber er kann es halt nicht, aber er kann es vielleicht besser verstehen, als die selber schauen. Und damit kommt ein neues Element hinein, eben, um wirklich das, was Schauung ist, hereinzuholen in die Welt. Und klar zu durchschauen, sodass man mit dem Ergebnis umgehen kann. Weil in Wahrheit die begabtesten Hellseher der alten Zeit waren nicht die, die jetzt tatkräftig wurden. Sie haben sich verbunden mit der geistigen Welt, haben davon gesprochen. Aber sie sind halt die meiste Zeit meditierend herumgesessen. Ja, sie haben vielleicht im Alltag schon irgendwas getan und es war auch für sie meditierend, aber sie haben eigentlich gar nicht das große Bedürfnis gehabt, groß die Welt umzugestalten. Und hat sich geändert. Und heute, das ist, und darum ist die Apokalypse eben so besonders, auch ein Buch für unsere Zeit. Heute geht es darum, eben nach beiden Richtungen schauen zu lernen. Einmal verstehen zu lernen, einmal wirklich mit dem ganz nüchternen Verstand, mit dem aristotelisch geschulten Verstand verstehen zu können, was gibt es über die geistige Welt zu sagen, was sagen Menschen darüber, wie ein Rudolf Steiner zum Beispiel, bei ihm ist halt der große Vorzug und was mich dann letztlich also so ganz zur Anthroposophie gebracht hat, dass er in voller Gedankenklarheit darüber spricht und man wirklich auch logisch die Sachen nachvollziehen kann, auch wenn man sie zunächst einmal nichts schaut dazu, aber merkt, ja, wenn ich mein Leben prüfe und prüfe, was um mich herum geschieht, dann hat es zumindest eine große Plausibilität. Was er sagt, widerspricht dem nicht. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick der äußeren Wissenschaft zu widersprechen scheint. Und da gab es viele Stolpersteine auf meinem Weg dorthin, weil ich mir gedacht habe, na, aber da kann ich jetzt nicht wirklich mit. Ich meine, eins der größten war, ich habe mit Begeisterung gelesen, die Schriften über Goethe, das alles. Ich habe dann mit Begeisterung gelesen, wie erlangt man Erkenntnisse, toll, der Weg drinnen, die Theosophie, vorher noch Philosophie der Freiheit und diese Dinge. Und dann kommt die Geheimwissenschaft im Umriss und plötzlich flattern mir die ganzen Engel da herum. Und da war es aus für mich. Da war es einmal völlig aus für mich. Puh, was soll das jetzt? Geistiges war für mich, ja, wie soll ich sagen, eine geistige Welt, aber eine Wolke, aus der das kommt. Undifferenziert. Völlig undenkbar für mich, geistige Wesenheiten darin zu schauen. Aberglaube, der durch die kirchliche Tradition überliefert ist. Glaube ich einfach nicht. Passt nicht. Wenn das Geistige kommt, dann erlebe ich das da. Und da gibt es nicht irgendwo Engel, die herumfliegen. Was soll denn das? Bis dann der entscheidende Punkt kam, je mehr ich zu meinem Ich-Bewusstsein kam, und das wird ja stärker dadurch, dass man sich mit dem beschäftigt, desto mehr wurde mir klar, ja, aber das Geistige, bitte, das ist ja nicht ein Nebel, sozusagen bildlich gesprochen, der herumfliegt. Wenn ich als kleiner Mensch schon anfange, als Individualität da zu sein, dann muss das in einer viel höheren Form für das Geistige erleben, das da irgendwo hereinkommt und das sich jetzt auch in den Büchern oder wo niederschlägt. Das muss individuell sein, das muss ichhaft oder höher sein eigentlich. Aber mindestens durch die Stufe der Ichhaftigkeit durchgegangen sein. Aber da habe ich ja Zeit braucht. Da habe ich wirklich gehadert damit. Absolut gehadert. Weil ich habe also keine Aversion gegen die Kirche oder sonst was gehabt. Auch nicht gegen die Bilder, Abbildungen der Engel oder was. Aber in der Form, wie es mir nahegebracht wurde, wie ich es gesehen habe, oder auch in sinnlichen Bildern gemalt an der Wand, wie gesagt, das ist so keine Wirklichkeit. Ist jetzt ganz meine persönliche Geschichte dazu. Und dadurch bin ich immer vorsichtig, wenn zu viel von Engelchen geschwärmt wird und Bildchen davon. Weil die Engel sind ganz anders. Wenn man dann ein bisschen weiterkommt und die Jahre einem zumindest ersten zaghaften Erlebnis dessen näher kommen, dann weiß man, dass wenn man sie so erlebt, wie sie da in alten Zeiten gemalt wurden, das zwar ein absolut richtiges Ausdrucksbild ist, aber es ist trotzdem eine Hülle, die darüber ist. Um es hier zu kommunizieren, sage ich mal jetzt modern, für unsere äußere sinnliche Welt. Aber dass das sehr leicht passieren kann, dass es das ist, dass das Öl, was auf der Leinwand ist, man das zudeckt, um was es wirklich geht. Ich meine, geniale Künstler haben es so gemalt, dass man durchsieht. Aber die Frage ist, ob der Blick des Betrachters durchsehen will und kann oder ob er trotzdem hängen bleibt an dem. Also da ist wahnsinnig viel zu tun. Und das heißt, was heißt das überhaupt für das geistige Erleben? Weil vielfach, man denkt ja jetzt eben, der Johannes hätte das jetzt genau so, wie er das schildert, genau so hat er das bildhaft wie ein Traumgemälde vor sich gesehen, diese Vision. Und die ist noch dazu so entstanden, dass sie ihm gekommen ist, weil sie ihm ja offenbart wurde. Ist ja richtig, es wurde ihm offenbart. Nur, es wird nur dem Menschen nur das offenbart, wo er das Licht hinwirft. Und wie er seinen Scheinwerfer sozusagen lenkt, liegt an ihm. Und es lenkt auch nicht mehr das Volks-Ich oder das Ich der jüdischen Religionsgemeinschaft oder was, in der er ja drinnen stand. Es musste etwas sein, was tiefer geht irgendwo, was eigentlich hinter das Bild schaut. Interessant ist, dass Rudolf Steiner hinweist, dass der Johannes ein Schüler war des Philon von Alexandria. Auch, dass er also von ihm auch gelernt hat. Und der Philon von Alexandria war einer, der versucht hat, hinter die Bilder zu schauen, die in der Heiligen Schrift, im Alten Testament damals natürlich drinnen ist. Er hat es dann sehr allegorisch irgendwo ausgelegt, also gedeutet, es ist viel natürlich Verstandesmäßiges drinnen, aber es war der Punkt, der man muss hinter die bildhafte Beschreibung der Visionen dahinter gehen. Und eben Johannes, der erste christliche Eingeweihte, der erste christliche Eingeweihte, der erste durch den Christus selbst Eingeweihte. Und bewusst gesagt der erste, weil jeder, der den, wie soll ich sagen, christlichen Weg geht, also den Weg, der sich aufs Ich stellt, wird durch den Christus letztlich eingeweiht. Aber den Christus in ihm. Nicht eben auch durch den historischen Christus. Also es unterscheidet sich daher auch vom christlichen Schulungsweg im Mittelalter, der viel an den äußeren Bildern hängt, noch zu stark hängt. Also für die damalige Zeit nicht so stark, aber für die heutige Zeit für viele nicht mehr das Geeignete, sondern wo es aus dem Ich, wirklich aus dem Ich, rein aus dem Ich herauskommen muss. Und wo etwas aus dem Ich herauskommt, wirklich aus dem Ich herauskommt, in Freiheit aus dem Ich herauskommt, dort ist der Christus mit dabei. Und in diesem Sinne ist jeder Mensch, der aus diesem Bewusstsein heraus, aus diesem Impuls heraus, sich mit dem Geistigen auseinandersetzt, ein christlicher Eingeweihter oder auf dem Weg, ein christlicher Eingeweihter zu werden. Und man ist immer auf dem Weg. Selbst der höchste Eingeweihte ist immer noch auf dem Weg, weil ja auch die Entwicklung der Menschheit weitergeht und neue Herausforderungen dazu kommen. Also man darf auch nicht denken, ein hoher Eingeweihter, der jetzt für sich schon sein gesamtes Karma bewältigt hat und eigentlich nicht mehr sich inkarnieren müsste, dass der nicht trotzdem gerade dadurch, dass er sich auf Erden inkarniert, sich trotzdem noch weiterentwickeln kann. Na, das will ich doch stark hoffen. Also keiner ist da fix und fertig. Das ist, wenn man es jetzt in der großen Dimension sieht, ist das der allererste Anfang. Selbst der höchste menschliche Eingeweihte ist der kleine Benjamin gegenüber dem, was auf andere Art die Hierarchien über uns haben. Wir sind auf dem Weg, halt langsam auf dem Weg, dort hinaufzusteigen werden wir. Wenn wir Schritt für Schritt gehen, kommen wir schon eine ganze Menge Stufen dann irgendwann einmal darüber hinaus. Und daher schwingt aber wirklich mit in der ganzen Apokalypse das, was der Johannes individuell beleuchtet hat, was er gesehen hat als die Impulse, die für die weite Zukunft notwendig sind, damit sich das menschliche Ich, in dem der Christus anwesend ist, notwendig sind. Und was daraus folgen wird, da, wie das eben passieren wird mit den Widersacherkräften. Und wie er sehr deutlich sieht, dass je stärker diese Entwicklung angestrebt wird, sie auch angestrebt werden soll, aber wie viel stärker dann die Widersacherkräfte werden und wie viel mehr wir uns damit auseinandersetzen werden müssen. Also es trifft für unsere Zeit beides zu. Die Widersacher sind stärker geworden und wir müssen uns mehr mit ihnen auseinandersetzen, wenn wir uns geistig weiterentwickeln wollen. Also ein Weg, der sich darum herumschleicht, wird nicht nur nicht funktionieren, sondern er wird fatal sein. Er wird uns ins falsche Fahrwasser führen. Natürlich muss man sehr, sehr aufpassen, dass man eben Schritt für Schritt geht, nach oben wie nach unten. Und wir müssen eigentlich in Wahrheit beides tun. Und das ist so das Geniale an der göttlichen Komödie von Dante, dass er ganz deutlich beschreibt, zuerst musst du hinuntergehen, um dann aufsteigen zu können, dich zu läutern, ganz wachsam zu sein am höchsten Punkt, wo du sozusagen schon im irdischen Paradies bist, die ganze Läuterung hinter dir hast und dort am allergefährdetsten bist. Dass das eigentlich der gefährlichste Punkt ist. Das schimmert dort durch. Und wenn du das da durchkommst, dann geht's hinauf ins Licht. Das ist der Weg. Also, und natürlich, das, was Dante gegeben hat, wurde vorbereitet, auch in gewisser Weise durch den Brunetto Latini, obwohl das aus seinen Schriften gar nicht so deutlich wird, selbst aus dem Tesoretto nicht. Ich meine, der Dante hat natürlich viele Elemente genommen aus seiner auch irdischen Erfahrung heraus, aber das ist in gewisser Weise auch seine Tugend. Und er hat auch drinnen seine ganz persönlichen Wunden, die er mit durchträgt und die er lecken muss auf dem Weg da hinunter. Und wo er ja drinnen sehr viele Persönlichkeiten auch darstellt, als Repräsentanten für verdorbene Kräfte, die er kannte aus seinem Leben und die ihm auch übel teilweise mitgespielt haben. Teilweise auch nicht, sondern die halt anderen übel mitgespielt haben, aber es ist beim Dante individuell und persönlich durchlitten zugleich, beides. Das macht es aber so menschlich irgendwo. Er ist wirklich ganz Erdenmensch auch und leidender Erdenmensch und zugleich auch ganz starke Ich-Persönlichkeit, die da durchgeht. Und irgendwo ist es das, was wir für die Zukunft einmal lernen müssen, weil wir sollen ja irdische Persönlichkeit sein und die ausformen. Wir sollen uns stellen all den, ja, auch Widersacherkräften, die da drin sind, das heißt unseren Emotionen, die durchgehen mit uns, unseren verschiedensten Doppelgängern, die uns reiten und wenn wir sie nicht bemerken, es geht darum, sich zu ihnen offen zu stellen, ihnen ins Gesicht zu schauen und zu sagen, okay, du bist da, ich weiß, meine Aufgabe ist, ich soll dich verschönern, bis du was anderes geworden bist. Dann ja, aber auch zu wissen, das wird nicht heute passieren und das wird nicht morgen passieren. Und dass ich auch nicht auf die Idee komme, aber nach außen hin muss ich schon, also den Schein erwecken, dass diese ganzen Probleme gelöst sind. Sie sind nicht gelöst, mit Sicherheit nicht, bei praktisch niemand, außer der Handvoll Eingeweihten, die diese Doppelgängerkräfte, diese Karma-Kräfte aus der Vergangenheit schon bewältigt haben und trotzdem auch wieder manchmal sogar hineinfallen müssen, weil es gar nicht anders geht. Weil egal welche Entscheidung sie treffen, jede bringt es mit sich. Und wie soll ich sagen, mit dem da durchgehen zu wollen, aber mit Maßgabe und Rücksichtnahme und wirklich klarer Einschätzung, und das ist schon das erste Wichtige, was man dann lernt, klarer Einschätzung, wie weit gehen reichen meine geistigen Kräfte wirklich. Und ich muss aufpassen, wo ist der Punkt, ob in diesen Höllenkreis wage ich mich noch nicht. Da muss ich noch erst was tun. Dann muss ich halt einmal dort in dem Bezirk meine Zelte aufschlagen, sagen, okay, aus der Ferne sehe, da ist noch mehr, aber ich muss erst da meine Aufgabe bewältigen und etwas von dem Licht herunterholen. Nicht, wenn ich vorher sagte, der Weg führt durch die Hölle über den Läuterungsberg hinauf, das ist aber eigentlich ein Weg, den wir ununterbrochen immer wieder gehen. Und wir gehen, bearbeiten eine dunkle Region sehr intensiv, dann huschen wir durch den Mittelpunkt, huschen hinauf, tun irgendwas sehr intensiv läutern und dann steigen wir hinauf ins Licht. So geht der Weg eigentlich heute. Und daher ist es gut, und ich denke, dass heute schon immer mehr Menschen in irgendeiner Form ihren Doppelgänger und was damit zusammenhängt, erleben. Es muss nicht als Vision jetzt vor mir stehen, aber wo man bemerkt, okay, da reitet mich etwas, das bin nicht ich. In dieser Situation war ich nicht Herr meiner selbst, da hat was anderes die Herrschaft übernommen. Also das heißt, der Doppelgänger, der von den Widersachern irgendwo gespeist wird. Und das wird gut sein, je mehr man das erlebt. Und wo man mit der Zeit sagt, okay, kommt's meine Doppelgänger, gehen wir wieder den nächsten Tag an. Aber ich sehe euch, alle. Ich schaue euch ins Auge. Denn damit fängt die Verwandlung an. Damit lässt er sich gar nicht aufhalten. Wenn ich anfange, ihn zu erkennen, zu akzeptieren, der gehört zu mir. Und das ist meine Aufgabe, mit da was zu tun, dann fängt der Weg der Verwandlung dieses Doppelgängers zwangsläufig an. Und wenn es noch so kleine Schritte sind, es ist ganz egal. Niemand muss mit der Stoppuhr daneben stehen, wie schnell schaffe ich das? Das ist kein Wettbewerb, wer schafft es schneller? Weil es können manchmal scheinbar so Kleinigkeiten, die bei einem anderen, für einen anderen gar nichts sind, die können für diesen speziellen Menschen so eine Riese sein. Und es ist dieselbe verdorbene Seelenqualität, die auch ein anderer hat, aber für den ist das eine Kleinigkeit. Er hat sie zwar noch nicht aufgelöst, aber sie kann ihn nicht wirklich ergreifen. Sie ist noch da und sie wird irgendwann einmal aufgelöst und nebenbei sein, aber sie ist nicht das wirkliche Problem. Also auch was die mächtigen, wirklich bedrohlichen, die großen Brocken sind, ist für jeden Menschen unterschiedlich. Für einen ist es dieses, für anderen ganz was anderes. Für einen ist das eine Kleinigkeit, für einen anderen ist es ein riesiger Berg. Wie umgekehrt auch die kleinen Zwerge natürlich anwachsen können, wenn man falsch mit ihnen umgeht. Es kann auch aus kleinen, so Miniatur wie das Doppelgängern, so ganz kleinen Abbildern von uns, können ein Riesen werden, wenn wir nicht aufpassen. Und das ist der Grund, also warum unser Johannes, aber eben halt auch auf seine Weise der Dante, also ich sehe da sehr viel Gemeinsames drinnen, vom Ansatz her. Weil kaum jemand außer dieser beiden Menschen wagt sich so tief hinunter. Ja, Schwarzmagier, ja, die suhlen sie dann unten, die wollen halt den Einweihungsweg nach unten. Aber das ist ein anderes Kapitel. Aber von den Menschen, die mit dem lichten Reich sich verbunden fühlen und die wirklich auf das freie Ich zusteuern, es sind nicht so viele, die so intensiv in die Tiefe hinuntergehen, in die dunkle Tiefe hinuntergehen. Mit meiner nicht geistige Tiefe im Allgemeinen, sondern geistige Tiefe nach oben und nach unten. Und im Idealfall das letztlich so aufzulösen, dass es sie wirklich verbindet zu einem hohen Ganzen. Und ja, jetzt, gerade jetzt in der Zeit, also wo wir gegen Weihnachten zugehen, in die dunkelste Zeit hineingehen, da kann eben das hellste Licht in uns erwachen. Nur in diesem dunklen Licht, im Grunde. Und weil da entwickeln wir die Kraft, um es zu entwickeln. Also, wie soll ich sagen, unsere Kerze, wenn wir sie anzünden im hellsten Sonnenschein, äußerlich gesehen kann man sagen, ja, sie brennt eh gleich hell. Aber es ist nicht wahr, sie wird kräftiger und immer kräftiger, wenn wir lernen, sie in der völligen Dunkelheit anzuzünden, ohne dass uns die Widersacher sie ausblasen. Weil sie sind immer dran und mittlerweile sehr stark dran, uns dieses geistige Licht auszublasen. Und die Angriffe gehen sehr, sehr tief. Das meiste verschlafen wir, ja. Das ist das Problem. Das meiste verschlafen wir noch. Und unser Bewusstsein, Seelenzeitalter, dient dazu, aufzuwachen dafür. Und wenn wir aufwachen, sehen wir die ganze Misere, die da ist, den ganzen Haufen an Widersacherkräften, an Doppelgängerkräften und was da alles in uns wurlt, an arimanischen, luziferischen Elementarwesen, die herumgeistern in uns, um uns und uns haben. Ich meine, auch wenn wir sie nicht sehen, sie sind ja trotzdem da. Und sie sind gefährlicher, wenn wir sie nicht sehen. Aber trotzdem, wir müssen lernen, Schritt und Geduld haben trotzdem, bei allem Antrieb und bei aller Energie und bei allem Willen, sich weiterzuentwickeln, trotzdem behutsam. Schritt für Schritt gerade hinunterzugehen in die dunkle Welt. Und genauso behutsam aber eigentlich auch hinaufgehen in die lichte Welt, weil auch da ist die Gefahr sehr leicht, dass wir ins Luziferische abgehen. Und dann sagen wir ja im strahlenden Licht, aber es ist das Falsche. Und abbiegen kann man sehr schnell falsch. Und es geht darum, wirklich ganz, ganz behutsam zu sein, und jeden Schritt bewusst zu setzen. Wie soll ich sagen, mitzuerleben, wie ich jeden Schritt setze. So wie ich letztens davon gesprochen habe, wie der Sokrates den Boden befühlt eigentlich beim Gehen. Und das wahrnimmt ja so, müssen wir es im Geistigen auch machen, gerade wenn wir hinuntergehen. Da müssen wir das, also diesen Höllentrichter, diesen Höllenpfad da hinunter, jeden Schritt genau spüren, was lauert da, was tut sie da und ist reicht meine Kraft aus oder muss ich mir einmal niedersetzen? Der Tante macht das öfters. Am Anfang fällt er überhaupt gleich ohnmächtig um. Wie wir es gespielt haben, wie wir es inszeniert haben, nicht schon wieder, jetzt fällt er schon wieder ohnmächtig um. Mit der Zeit geht es dann schon besser, aber trotzdem hat er immer wieder Mühe und es auffällig, den nächsten Schritt zu setzen. Wirklich, eine Szene ist so ganz stark, wo er ganz zurückbleibt hinterm Vergil, der ihn führt, weil er praktisch keinen Schritt weiterkommt. Der Schritt wird immens mühsam, es ist ein winziger Schritt eigentlich und er wird immens, immens schwierig. Und da müssen wir wirklich einfach sagen, okay, jetzt kurz einmal Pause. Und nicht das erzwingen wollen. Das ist auch nichts, weil sonst wären wir überrannt von den Kräften, die da unten sind. Sie sind gefährlich auch. Aber wenn wir so vorsichtig, so umsichtig, wach, bewusst und Schritt für Schritt uns langsam an die dunkleren Seiten heranwagen und mit derselben Trittsicherheit und Besonnenheit auch ins Licht hinaufgehen, dann ist weder die Gefahr, dass uns die von unten holen, noch der Luzifer von oben holt. Dann bringen wir das alles ins Gleichgewicht. Ja, so viel für heute. Es ist ziemlich mit dem Glockenschlag 9 Uhr. Meine Uhr ist aber abgestellt. Sie schlägt daher im Moment nicht. Aber ich sag, lass mir's trotzdem gut sein. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und das ganze Thema jetzt, also eben mit, wie erlebt der Johannes das und wie ist es zu verstehen? Wie sieht er das? Wie frei ist er in der Schauung, und bringt aber doch etwas, was ihm geoffenbart ist. Also das ist was, was man noch sehr, sehr viel tiefer verstehen muss. Und dann werden wir vielleicht eine Idee kriegen, was sind richtige oder brauchbare, für unsere Zeit brauchbare geistige Erfahrungen und was ist doch vielleicht ein bisschen die falsche Abzweigung. Und es gibt mehr falsche Abzweigungen als richtige. Es gibt eigentlich nur einen richtigen Weg, individuell gesehen, der aber sehr, sehr verschlungen ist. Und es gibt aber eine ganze Menge falsche Wege, die jedenfalls für die bestimmte Individualität nicht gangbar sind, nicht sinnvoll sind. Und das müssen wir herausfinden. Auch in der kümmischen Hochzeit des Christian Rosenkreuzes, so schon gleich am Anfang so die Entscheidungsfrage, welchen Weg er nimmt, welcher für ihn der richtige ist. Und er wählt ihn sehr besonnen dann. In diesem Sinne. Besinnet euch. Besinnen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch.
Tschüss. Dankeschön.
Dankeschön.
Gerne, gerne.
Großes Dankeschön. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Servus.
So, ich verabschiede mich auch beim Livestream. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Pia.
Tschüss, guten Nacht.
Tschüss.
Ciao.
So.
Und vielen Dank.
Genau. Genau. Kurz muss ich euch noch sehen. Na, wie geht das? So. Alles denn. Papa. Bis zum nächsten Mal. So.